SRF 3. Info 3 Mittag.
Abgang von Daniel Vasella, der Verwaltungsratspräsident von Novartis, tritt im Februar von seinem Amt zurück. Drin bleiben oder nicht, die Briten sollen bis 2017 über den Verbleib in der EU abstimmen, kündigt Premier Cameron an. Das Wetter im Flachland hat Hochnebel, sonst ist es meist sonnig. Morgen hängt Hochnebel über der Alt-Nordseite, sonniger ist's im Süden. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Jonathan Fischer, die Nachrichten.
Daniel Vasella tritt als Verwaltungsratspräsident von Novartis zurück. Er wurde 1996 erster Konzernchef des Pharmaunternehmens. Vor 3 Jahren beschränkte sich Vasella auf das Amt des Verwaltungsratspräsidenten. Außerdem gab Novartis seine Jahreszahlen bekannt. Der Umsatz blieb im letzten Jahr praktisch gleich. Der Gewinn stieg um 4% auf 9,6 Milliarden Dollar. Der britische Premierminister Cameron will nach einer möglichen Wiederwahl im Jahr 2015 darüber abstimmen lassen, ob das Land in der EU bleiben soll oder nicht. Das hat der konservative Regierungschef in seiner europapolitischen Rede gesagt. Cameron erklärte, bis dann wolle er das Verhältnis Großbritanniens zur EU neu verhandeln. Die EU müsse sich grundlegend verändern. Er selbst wolle, dass sein Land EU-Mitglied bleibe. Das Bundesstrafgericht hat es abgelehnt, gesperrte Konten aus dem Umfeld des Gaddafi-Clans freizugeben. Es geht um 18 Bankkonten eines Mannes, der inzwischen gestorben ist. Nun möchte dessen Sohn die Gelder aus der Schweiz abziehen. Die Bundesanwaltschaft führt aber gegen den Betroffenen eine Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei und Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen Organisation. Die Ermittlungen laufen noch. Das Referendum gegen die Asylgesetzrevision von Linken und Grünen ist zustande gekommen. Es seien fast 64.000 Unterschriften eingereicht worden, teilt die Bundeskanzlei mit. Das Referendumskomitee kritisiert unter anderem, dass auf Schweizer Botschaften keine Asylgesuche mehr eingereicht werden dürfen. Über das Referendum muss innerhalb eines Jahres abgestimmt werden. Am Weltwirtschaftsforum in Davos haben die Podiumsdiskussionen begonnen. Die Teilnehmer sprechen über Möglichkeiten, wie die angeschlagene Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Am Abend wird Bundespräsident Ueli Maurer ein Grußwort der Landesregierung an die WEF-Teilnehmer richten. Außerdem wird er sich unter anderem mit Russlands Premierminister Medvedev treffen. Außer Justizministerin Simonetta Sommaruga reisen alle Bundesräte nach Davos. Regionale Fernsehsender dürfen ihr Programm künftig in der ganzen Schweiz verbreiten, auch über Kabelnetze. Der Bundesrat hat eine entsprechende Einschränkung für gebührenunterstützte Medienhäuser aufgehoben. Weil die TV-Angebote immer häufiger im Internet gezeigt würden, könne man sich die regionalen Sendungen ohnehin auch außerhalb der zugeteilten Versorgungsgebiete ansehen, heißt es zur Begründung. Inhaltlich bleiben die Fernsehstationen aber dazu verpflichtet, primär über das zu berichten, was in ihrer Region geschieht. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.364 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,76 gehandelt und der Dollar zu 92,68 Rappen.
Info 3, die Themen.
Novartis Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella hat genug.
Einige Dinge werden etwas repetitiv und ich bin 25 Jahre bei Sado und dann Novartis. Ich glaube, es ist eine rechte und anständige Zeit, um auch aufzuhören.
Eine anständige Zeit, sagt Vasella. Was bleibt von ihm? Das Bild des raffgierigen Managers, der Millionenboni kassiert? Antworten von unserer Wirtschaftsredaktion. Dann bloße Provokation, um den eigenen Wählern zu gefallen? Oder leitet David Cameron die Abspaltung der Briten von der EU ein? Und Benjamin Netanyahu, jetzt muss er mit einem ehemaligen TV-Moderator eine Regierung in Israel bilden. Was heißt das für den Friedensprozess? Gleich.
Das Wetter im Flachland hat es Hochnebelfelder, sonst ist es oft sonnig. Morgen hat es im Norden 10 Hochnebel, in den Hochalpen und im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Temperatur im Norden 0 Grad, im Süden 6 Grad. SRF Verkehrsinfo von 12.04 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Novartis und Wasella, diese Namen waren über fast zwei Jahrzehnte untrennbar miteinander verbunden. Als 43-Jähriger kam Daniel Wasella als Konzernchef an die Spitze des Pharmabultis. Dann wurde er auch noch Verwaltungsratspräsident. Wasella mutierte zum eigentlichen Mr. Novartis. Das gefiel nicht allen, weshalb Wasella die letzten Jahre nur noch als Verwaltungsratspräsident amtete. Nun ist also definitiv fertig bei Novartis. Im Gespräch mit Thomas Oberer sagt Wasella, warum er gerade jetzt zurücktritt.
Ja, es sind jetzt 17 Jahre her, dass ich das mache. Das heißt, man weiß etwa, wie das läuft. Einige Dinge werden etwas repetitiv und ich bin 25 Jahre bei Sandoz und dann Novartis. Ich glaube, es ist eine rechte und anständige Zeit, um auch aufzuhören.
Ändert etwas bei Novartis ohne Herrn Wasella?
Das wird sich zeigen. Ich glaube, wir haben 17 Jahre zuerst mit Herrn Krauer und dann ich mit meinem Team wirklich sehr geradlinig gearbeitet. Wir sind für gewisse Dinge eingestanden, ob die populär waren oder nicht. Und ich bin zuversichtlich, dass das Wichtigste, nämlich die Konzentration auf Innovation, weiterhin Primat sein wird und nicht etwa das Nachrennen nach Moden oder nach einer kurzfristigen Gewinnmaximierung.
Zum Teil haben Sie in gewissen Divisionen ein bisschen Mühe. Das ist auch die Kritik zum Teil von außen. Novartis ist ein Gemischtwarenladen, zu breit abgestützt. Was sagen Sie da?
Das berührt mich wenig. Die Frage ist, können wir das? Können wir das gut machen? Und meint man bei jedem zeitigen Misserfolg oder Schwierigkeit, dass man die Dinge weggeben soll oder aufgeben soll? Oder ist man hier, um etwas zu leisten und zu kämpfen, auch wenn es einmal schwierig ist? Und ich bin natürlich der Meinung, so schnell gibt man da nicht auf.
Sie sind noch relativ jung, Sie sind noch nicht mal im Pensionsalter, trotzdem hören Sie jetzt auf. Was macht Herr Wasella nach dieser Ära Novartis?
Also etwas, was ich weiß, ist, dass ich sogenanntes Coaching weitermachen werde. Ich mache das intern für Spitzenleute oder vielversprechende junge Leute und extern für CEOs, vor allem solche, die neu in ihrem Job sind. Ich mache auch eine Initiative dann mit McKinsey diesbezüglich. Aber ich lasse mir auch die Freiheit, nicht zu wissen, was ich machen werde. Das heißt, auch zurücklehnen und die Sachen sich entwickeln lassen. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man immer rennt, nachdem man 25 Jahre gerannt ist.
Daniel Wasella. Die Frage direkt an Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Wasella sagt, er sei jetzt genug gerannt, ist er, um bei diesem Bild zu bleiben, gar zu lange gerannt für Novartis.
Ja, man kann zumindest sagen, dass seine Strategie, die Strategie, für die er in den letzten Jahren eben gestanden ist, diejenige der sogenannten fokussierten Diversifizierung, nämlich dass der Konzern eben auf verschiedenen Standbeinen stehen soll, damit, wenn eines lahmt, die anderen das Unternehmen stützen können, dass diese Strategie zurzeit nur beschränkt aufgeht, während der letzte Blockbuster Diovan sein Patent verloren hat und viel weniger Einnahmen generiert als zuvor, kämpfen die anderen Bereiche eben auch mit Problemen und können also nicht kompensieren, so wie das Daniel Wasella immer gehofft hat.
Und welches Erbe hinterlässt Wasella?
Sein unbestrittenes Verdienst ist es, dass er aus zwei mittelgroßen Basler Unternehmen, nämlich Sandoz und Ziba Geigy, einen großen, eventuell bald den zweitgrößten Gesundheitskonzern der Welt gezimmert hat. Wirtschaftlich waren die 17 Jahre Wasella für Novartis auch sehr erfolgreich. Heute beschäftigt das Unternehmen 120.000 Mitarbeiter weltweit, etwa gleich viel wie nach der Fusion. Aber diese erarbeiten einen fast doppelt so hohen Umsatz wie damals. Und Daniel Wasella hat verschiedene aufsehenerregende Initiativen ergriffen. Einerseits die sehr augenfällige Investition in die Forschung mit dem Bau des Novartis Campus in Basel, andererseits aber auch Initiativen zum Beispiel zur Bekämpfung von Malaria und Lepra in den Entwicklungsländern.
Geht Novartis jetzt ohne Wasella in eine andere Richtung?
Nein, einen grundsätzlichen Strategiewechsel erwarten die Beobachter nicht. Allerdings werden die Rahmenbedingungen auch für Novartis bestimmt nicht einfacher. Die Staaten drücken weiterhin auf die Preise und machen es den Pharmaunternehmen mit immer strengeren Regulierungen nicht einfacher, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Entscheidend wird sein, ob die Pipeline, also die Produkte, die vor der Markteinführung stehen, zurzeit tatsächlich so gut sind, wie Novartis das sagt.
Daniel Vasella tritt von der Bühne ab als einer der bestbezahlten Manager in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Nicht zuletzt seine Millionenboni haben die Debatte über die Abzockerei mitbefeuert. Hat Vasella mit seiner Salärpolitik nachhaltigen Schaden angerichtet?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Er steht sicher im Zentrum der Debatte, weil er öfter in der Öffentlichkeit Stellung genommen hat als andere mit sehr hohen Salären und weil sein Gehalt tatsächlich eben sehr hoch war. Er hat das immer verteidigt. Ob er damit Schaden anrichtet oder nicht, das hängt natürlich davon ab, ob man die Abzockerinitiative von Thomas Minder für schädlich hält oder nicht. Klar ist, dass die Initianten ihn, also Daniel Vasella, dankbar als Feindbild verwendet haben und das auch weiterhin tun werden bis zum 3. März. Denn auch 2012 war ein einkommensstarkes Jahr für Daniel Vasella. Er hat über 13 Millionen Franken verdient.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Info 3 Mittag.
Auf diese Rede zum Verhältnis mit der EU hat man in Großbritannien lange warten müssen. Immer wieder verschob sie Premier David Cameron. Diesen Vormittag nun sprach er zu den Briten und er sagte, dieses Verhältnis zur Europäischen Union müsse neu ausgehandelt werden und die Briten sollten bis spätestens Ende 2017 über den Verbleib in der EU abstimmen können. Martin Alliot.
In einem Echo auf die berühmt-berüchtigte Europarede seiner verehrten Vorgängerin Margaret Thatcher in Bruges vor 25 Jahren beteuerte David Cameron:
I never want us to pull up the drawbridge and retreat from the world. I am not a British isolationist, but I do want a better deal for Britain.
Er wolle nicht die Zugbrücke hochziehen, er sei kein Isolationist, aber er wolle ein anderes, besseres Verhältnis zur Europäischen Union. Am liebsten würde Cameron die ganze EU abspecken und zurechtstutzen, aber notfalls müsse London sich darauf beschränken, die Bedingungen seiner eigenen Clubmitgliedschaft neu zu definieren. Denn
Democratic consent for the EU in Britain is now wafer thin.
Hauchdünn sei die demokratische Legitimation der EU im Inselreich geworden. Das stimmt zwar, aber Camerons Motivation ist eher enger. Seine eigene konservative Fraktion läuft gegen die gegenwärtige EU Sturm und zittert angstvoll vor der Bedrohung durch die rabiaten EU-Gegner in der UKIP-Partei. Die hat in den Meinungsumfragen gerade Oberwasser und gefährdet so Tory-Abgeordnete. So sprach der Premierminister heute als Parteichef.
So the next Conservative Manifesto in 2015 will ask for a mandate.
In zwei Jahren werde die konservative Partei die Wähler um ein Mandat für eine Neuverhandlung bitten. Im Zentrum stünde dabei der Binnenmarkt.
It will be a relationship with the single market at its heart.
Nur daran bleibt Cameron interessiert, an der Zugehörigkeit zum gemeinsamen Markt. Fast alles andere soll entfallen. Der Plan enthält also eine ganze Reihe von kühnen Annahmen. Einen derzeit unwahrscheinlichen konservativen Wahlsieg und die Bereitschaft der 26 EU-Partner auf den britischen Wunschzettel einzugehen.
And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice.
Dann erst, spätestens 2017, werde es eine Volksabstimmung über den neuen Kontrakt geben. Ein Nein würde den Austritt bedeuten. Das gegenwärtige Verhältnis steht gar nicht auf dem Menü.
If we left the European Union, it would be a one-way ticket, not a return.
Der Austritt wäre endgültig. Es gäbe kein Retourbillet.
Info 3 Mittag.
Ein deutliches Zeichen. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist von den Wählerinnen und Wählern abgestraft worden. Sein rechter Block Likud Beitenu hat massiv Sitze verloren. Der große Gewinner der Wahl ist der frühere Fernsehjournalist Yair Lapid. Seine Partei hat im Parlament am zweitmeisten Sitze geholt. Unser Korrespondent Philipp Scholkmann ist zurzeit in Tel Aviv. Ich habe ihn gefragt, wie man in Israel auf den Überraschungserfolg von Yair Lapid reagiert.
Effektiv ist man überrascht, aber man ist auch überrascht in Israel über das Ausmaß der Schlappe von Netanyahu. Vergessen wir nicht, der Premierminister galt vor wenigen Monaten noch als unbezwingbar und fühlte sich wohl auch so. Jetzt wird er dafür bestraft von den Wählern, aber der Erfolg von Lapid schwingt oben aus. Wie viele Stimmen er machen konnte, dieser Fernsehmoderator und Schauspieler, der keinerlei Erfahrung in der Politik hat, das war doch sehr überraschend.
Was will Lapid denn? Wofür steht er politisch?
Zwei Sachen will er. Einerseits, dass der Mittelstand geschützt wird, der in den letzten Jahren wirtschaftlich verloren hat, der unter Wohnungsnot leidet, unter hohen Lebenshaltungskosten auch. Er will, dass die Lasten im Staat gerechter verteilt werden, konkret, dass zum Beispiel auch die ultraorthodoxen, streng religiösen Israeli in die Pflicht genommen werden, die noch immer viele Privilegien genießen. Und er will zweitens, dass der Dialog mit den Palästinensern fortgesetzt wird, der unter Netanyahu in den letzten Jahren ja völlig eingefroren war.
Regierungschef Netanyahu wird als Chef des stärksten Blocks dieser Wahl wahrscheinlich die neue Regierung zusammenstellen. Welche Koalition wird er eingehen?
Netanyahu müsste ein Interesse haben, das Zentrum einzubinden. Und da wird dieser unerfahrene Lapid plötzlich zum entscheidenden Mann, denke ich. Er könnte mit Netanyahu zusammenspannen und ihm so die nötige stabile Mehrheit sichern. Lapid dürfte allerdings seine eigenen Forderungen stellen. Welche konkret wird sich zeigen, wenn es tatsächlich so weit kommt?
Bedeutet das mehr Hoffnung auf Friedensgespräche mit den Palästinensern, wenn Netanyahu mit den Zentrumsparteien zusammengehen muss?
Theoretisch ja, wobei Lapid ist nur der eine. Netanyahu hat auch seine eigene rechte Basis, die er bedienen muss, und die steht jedem Dialog mit den Palästinensern feindlich oder sehr skeptisch gegenüber. Das heißt, die Hoffnung ist doch sehr klein auf substanzielle Fortschritte. Andererseits heißt es nun, es könnte schon bald neue europäische oder amerikanische Vorschläge geben in dem Palästinenser-Dossier. Und wenn das so wäre, dann müsste sich Netanyahu auf neuen Druck zumindest von außen einstellen in der Frage.
Informationen von Philipp Scholkmann aus Tel Aviv waren das. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und SRF Virus im Netz srf.ch. Mein Name Daniel Hofer.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.